Ja, willkommen an so einem ersten Vormittag. Und ich mag so eine halbe Stunde euch ein bisschen was erzählen von einem Themenaspekt, der uns beschäftigen wird. Wir haben mehrere, habe ich ja gestern schon angedeutet, und ihr habt es ja auch, denke ich, in der Ausschreibung gelesen. Und ein Aspekt ist, der ein sehr, sehr wichtiger ist aus meiner Sicht, ist unser Umgang mit dem, was wir ausgrenzen. Und wenn wir mit dem, was wir ausgrenzen, nicht einen guten und friedvollen Umgang finden, dann kann es in der äußersten Eskalation wie zum Krieg kommen. Das Thema ist nicht ganz umsonst gewählt. Okay, ich fange jetzt nochmal mal ganz einfach an. Und zwar, vor Jahren war ich mit einem Freund häufiger in den USA und in Kanada zum Wildniswandern. Große Leidenschaft von mir. Wildnis-Tracking, eine Woche oder 10 Tage in der Wildnis verschwinden mit Zelt und Kocher und Futter und Dasein und so ein paar große Wege gehen. Und eine Schwelle, eine Hürde waren immer die Einfuhrbestimmungen von Spiritus oder eben Nicht-Einfuhr. Erlaubnis von Spiritus, von Feuerzeug, von Kochern, von dem Zeug, was man einfach beim Tracking braucht. Und wenn man es dann raus hatte, dann wusste man, okay, das geht nicht, das muss man da kaufen. Und das andere kann man mitnehmen, das darf aber nicht nach Benzin oder irgendwas riechen, falls das jemand testet, was dann durchaus geschah. Also gut, sind da immer relativ konfliktfrei durch diese Behörden durchgekommen. Und was mich das aber gelehrt hat, war, weil es gab dann nämlich oft Probleme, das Zeug dann in den USA zu besorgen. Und zwar das zu unserem Kocher passt. Was mich das gelehrt hat, ist etwas von unserem Umgang mit Schatten, mit Ausgrenzung. Dass wir, wenn wir das auf unsere Lebensgeschichte übersetzen, dass wir in bestimmte Situationen des Lebens kommen, wo unsere inneren oder die äußeren Einfuhrbehörden, das können wir selbst sein, wir könnten es Art von Über-Ich nennen, so wo wir uns limitieren und sagen, was wir zu sein und zu tun und nicht zu tun haben. Oder wo unsere Außenwelt zunächst, in der Regel unsere Eltern, Familie, dann später Gesellschaft etc. etc. uns limitieren, mit dem kommst du nicht durch den Zoll. Heißt, mit dem kannst du hier nicht überleben. Wenn du diese Eigenschaft hast, kannst du hier nicht sein. Das läuft unbewusst. Selten sagt uns das jemand ins Gesicht. Das heißt, die Intelligenz dieses Moments ist, dass wir dem zu folgen versuchen, dass wir den Brennspiritus abgeben. Hinterher fehlt er uns aber. Und manchmal haben wir Mühe, ihn wiederzubekommen. Und so funktioniert das auch, deshalb setze ich so dieses lockere Beispiel da rein, wie im Alltag, so funktioniert es auch in unserem inneren Entwickeln. Alle Phasen, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, alle Phasen der Ausgrenzung von bestimmten Aspekten von uns haben ihre eigene Intelligenz. Deshalb nutze ich dieses Beispiel. Es wäre völlig unintelligent und dickköpfig, die Fluggesellschaft überzeugen zu wollen, dass ich mein Zeug da reinkriege. Dann bleibe ich am Ende mit meinem Gepäck draußen. Ja? Also das ist unintelligent. Das heißt, wir haben in unserer Biografie, wir haben eine Intelligenz, dass wir bestimmte Dinge ausgrenzen. Gut, das so mal als Intro. Wenn wir jetzt hier näher hinschauen, das sind 5 Ebenen, was wir ausgrenzen. Wer das verschriftlicht hat, ist unter anderem der Würzburger Gestalttherapeut Frank-Michael Stemmler. Wenn ihr es lesen wollt. Begegnung und Diagnose heißt das Buch. So ungefähr. Das ist ein umfangreiches Lehrbuch über Diagnostik, Gestalttherapie. Und da kommt das vor, aber es kommt an verschiedenen Orten vor. Und das ist was Grundlegendes von unserem menschlichen Prozess, nicht nur Gestalttherapie. Also. Es gibt die oberflächlichste Ebene ist, dass wir erkennen, es gibt einen Aspekt von uns. Und Aspekt kann jetzt eine Emotion, eine Fähigkeit, eine Begabung, eine Charaktereigenschaft, was auch immer sein. Und zwar die ganze Licht- und Schattenbandbreite, Ja, das kann auch was Tolles von dir sein oder was Schwieriges. Dazu sage ich später noch was. Aber die erste Ebene ist, wir erkennen, dass wir einen Aspekt von uns nicht zeigen dürfen. Also da ist noch der Raum, dass du das für dich hast, wenn du allein bist, aber du darfst es nicht zeigen. Das ist die Botschaft. Wie gesagt, das sagt uns keiner ins Gesicht. Das ist was Subtiles, das ist was Unbewusstes. Das konditionieren wir uns schon im frühen Kindesalter, um zu überleben, um durch den Zoll zu kommen. Erste Ebene ist, es gibt einen Aspekt von mir, den ich nicht zeigen darf. Ich darf den haben, aber die anderen dürfen ihn nicht sehen, da werde ich ausgegrenzt. Die zweite, die Steigerung davon ist, das steigert sich jetzt immer, die zweite Ebene ist, ich habe das so internalisiert, es gibt einen Aspekt in mir, den ich nicht haben darf. Also ich kann den selber nicht, der ist mir zu gefährlich oder die Nähe, dass er sich doch zeigt, ist mir zu heiß, sodass ich versuche, den wegzumachen, sperre den halt in die Keller der Seele ein, ins Unbewusste oder in den Körper verdrängt es. Ein Aspekt von mir, den ich nicht haben darf, den gewöhne ich mir richtig ab. Und wir können das, wenn wir subtil in uns spüren oder wenn ihr einen Menschen begegnet und fein spürt, dann merkt ihr, da gibt es was, das ist wie weg, aber da war mal was. Das ist nicht, dass derjenige diesen Aspekt nicht hat, wie jemand, der das vielleicht gar nicht kennt. Das fühlt sich anders an. Da ist was, das ist wie eine Leerstelle. Du merkst, da fehlt was im Regal. Kann dir keiner weismachen, den Platz gab es nicht, da fehlt was. So fühlt sich das an und so kennt ihr es ja auch. Also ein Aspekt, den ich nicht haben darf. Die dritte Steigerungsstufe ist, ich darf mich nicht zeigen, wie ich bin. Da wird es ganzheitlicher und radikaler. Ich darf mich nicht zeigen, wie ich bin. Da sind natürlich komplexe Aspekte oder viele Aspekte von mir drin, aber das ist etwas, das ist mein Grundgefühl. Mein Grundgefühl ist so, ich bin schon in Ordnung, aber für die anderen nicht. Und um es mir mit den anderen leichter zu machen, mache ich mich ein bisschen anders. Ich darf mich nicht zeigen, wie ich bin. Und die Steigerung davon ist, und wir kennen das alle, es hört sich so krass an, aber wenn ihr ein bisschen in euch reinlauscht, wir kennen das. Die Steigerung davon, die vierte Stufe ist, ich darf nicht sein, wie ich bin. Also ich habe selbst das Gefühl, da entsteht dieses Gefühl von falsch. Das haben wir in den spirituellen Traditionen auch. Nitaram Sahaja und ich, eine große buddhistische Meisterin gehört, die Pema Chödrön, kennt ihr vielleicht, ist eine der bekanntesten auch Autorinnen im Buddhismus, die das auch im Westen lehrt und in Kanada lebt, die über 80 ist mittlerweile. Und sie hat es auch beschrieben, diese tiefen Botschaft für sie aus der Meditation, aus der spirituellen Praxis, der grundlegenden Gutheit, wie wir das in der Meditation erfahren können und wie das auflöst, diese irrige Meinung, die wir oft von uns haben, ich bin nicht okay, ich bin falsch. Das ist diese vierte Ebene. Ich darf nicht so sein, wie ich bin. Ich mache mich anders. Und wir glauben das ja selber dann. Und trotzdem spüren wir, eigentlich hängt es da immer. Irgendwo knirscht es immer im Gebälk. Es ist nicht fluide, weil wir eigentlich anders sind. Und das fünfte und tiefste, ihr ahnt es sicher, ist, ich darf nicht sein. Da können wir hinkommen. Manche Menschen haben das sehr deutlich, dieses Gefühl. Das hat jetzt gar nicht so sehr nur was mit Eltern zu tun, ob wir erwartet, geliebt oder nicht sind, sondern das ist ein Existenzial. Da gibt es etwas in uns, wenn wir tief genug gehen in uns, wo wir, so eigenartig das klingt, unsere Existenz ausgrenzen. Wo unser gesamtes Existieren das Ausgegrenzte ist. Es ist schon okay, dass ich bin, aber eigentlich wäre es vielleicht besser, wenn ich nicht bin. Oder die Soft-Variante davon ist, naja, ist ganz okay, dass ich bin, aber die Welt würde auch ohne mich zurechtkommen. Das ist die entspannte Variante von diesem fünften. Ich darf nicht sein. Muss nicht unbedingt sein. Dieses, was wir ausgrenzen, jetzt gehe ich nochmal, ich gehe mal an ein Beispiel. das hat verschiedene Phasen und wie beschrieben, jede Phase hat ihre eigene Intelligenz. Also nehmen wir mal das Beispiel einer Wut. Daran lässt sich das gut zeigen. Das ist eine kraftvolle Emotion und die hat verschiedene Aspekte und wir alle kennen das mehr oder weniger. Also was in der Wut drinsteckt eigentlich, ist unsere Fähigkeit, uns zu schützen. Das ist die innere Energie der Wut. Wenn man Wut hineinschaut, phänomenologisch und die erforscht oder im Inquiry, Meditation, dann erkennen wir, Wut ist nur die äußere, sagen wir, stachelig, struppige, wehrhafte Fassade oder Außenseite von dieser Emotion oder von diesem Energiefeld. Und da drin ist die Fähigkeit, mich zu schützen, meine Grenzen zu schützen oder auch gehört zu werden, nicht übergangen zu werden. Und da drin ist eigentlich im Kern der Wut ist eine enorme Klarheit darüber, interessanterweise, dass ich wertvoll bin. Dass ich ein Wesen bin, dass es wert ist, geschützt zu werden. Sonst würde ich mich nicht schützen. Die Wut koppelt sich dann davon ab, sodass wir das dann nicht mehr mitkriegen. Dann sind wir vielleicht nur noch in der Wut und auch in der Gefahr, vielleicht was zu zerstören. Aber im Kern, wenn die Wut ganzheitlich erfahren wird, hat sie dieses Zentrum. Und dieses Zentrum ist still und klar und powerful und muss nicht unbedingt in die Wut gehen und muss schon gar nicht zerstören, sondern sorgt einfach nur für den Schutz und die Integrität deiner Persönlichkeit. Das können wir, also das ist das Ernste, das ist aus der Intelligenz des Lebens, das ist eine Urkraft in uns, eine Weisheit, das ist was Erwachtes eigentlich. Ja. Und wenn wir jetzt in einer Situation aufwachsen, als Kinder, zu Hause oder in der Schule, Gesellschaft, Kirche, wo auch immer, so, wo das nicht so gelitten ist oder wo wir vielleicht ziemlich feurige Kinder sind, die schnell mal auch wütend werden und möglicherweise auch über die Grenze gehen, so, dann kriegen wir irgendwann diese Botschaft, diese Seite von dir ist nicht in Ordnung. Diese Seite von dir, Level 1, darfst du nicht zeigen. Und irgendwann kommen wir vielleicht dazu, dass du sagst, diese Seite von mir darf ich nicht haben, weil Wut ist ja eigentlich nicht okay. Die ist nicht mitfühlend und liebevoll und freundschaftlich und ich will das ja alles sein, also darf ich diese Seite nicht haben. So rutscht das in uns tiefer. Und diese Ausgrenzung, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, nämlich wenn wir das dann auflösen, diese Ausgrenzung hat ihre eigene Intelligenz und Berechtigung. Wir sind nicht doof, dass wir das machen. Wir sind sehr intelligent, dass wir das machen. Wir sind sogar findig. Wir sind so findig, dass wir unserer eigenen Wut ein Bein stellen, damit wir nicht ständig anecken. Und damit wir ein Stückchen relaxter durch die Gesellschaft kommen und in den Beziehungen leben können. Das ist intelligent, das ist wichtig, diese Intelligenz zu sehen. Sonst kriegen wir die Wut nicht wieder zurück ins Boot. Und dann wird die so irgendwo konserviert in uns. Emotional oder mit bestimmten Storys oder auch im Körper, somatisch, eignet sich sehr gut dafür, Spannungen und so, da spürt man nicht mehr so viel. Aber es ist in uns. Und es kann jetzt sein, wenn wir erwachsen sind oder wenn wir älter werden, dass wir diese Wut spüren als eine Begrenzung unserer Energie, unserer Kraft, unserer inneren Freiheit. Es kann aber auch sein, dass wir das spüren als etwas, das zeitweise explodiert, sonst sind wir so eigentlich ganz nett, aber zeitweise muss nur der Richtige kommen, dann explodiert es enorm. Oder es kann sogar so sein, dass diese Wut gefühlt, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, sich wie gegen uns wendet, so dass wir diese Energie umdrehen, dass wir lieber wütend auf uns sind als auf andere. Dann drückt uns die Wut eher so ein bisschen runter und macht uns zurückhaltend. Es gibt noch ein paar Varianten davon. Wenn wir jetzt solch einen Schattenaspekt aufspüren, ist wichtig, vielleicht zunächst mal zu sehen, was können solche ausgegrenzten Aspekte von uns überhaupt sein, also inhaltlich. Und da ist das Interessante, dass die Bandbreite von schwierigen Emotionen oder schwierigen Eigenschaften ein bisschen zu wunderbaren Begabungen und Lichtseiten von uns geht. Ken Wilber, der ein großer Kenner von den großen spirituellen, aber auch psychologischen Traditionen ist, sagt, die Sicht auf den Schatten, also die Erforschung, die tiefenpsychologische oder andere psychologische Erforschung des Schattens, ist eines der ganz großen Erbstücke der westlichen Psychotherapie und Psychologie. Das hat der Osten und das haben die Meditations- und auch spirituellen Traditionen in Ost und West nicht so stark. Das ist eine Riesenerrungenschaft westlicher, neuerer Psychologie. Weil jeder Weg, jeder spirituelle Weg auch oder jeder existenzielle Reifungsweg oder sonstige Reifungsweg kann seine Schatten kreieren, kann seine Schattenaspekte hervorbringen. Ich nehme mal ein Beispiel daraus, zum Beispiel das Zen, das sehr mit einer Klarheit und Strenge arbeitet, die auch gut ist, um genau in diese Art von Teaching und diesen Prozess des Erwachens reinzukommen, innerhalb des Zen, kann dann als Schatten kreieren, dass wir mit uns und mit allen nur noch in dieser Haltung kommunizieren, dass wir nur noch streng und klar und so und nicht anders sind. Und dass alles, was fluide, was vielleicht sowohl als auch, was weicher, elastischer ist, dass das ausgegrenzt wird. Es wäre ganz einfach, nichts gegen Zen. Ich habe Zen lange praktiziert, ja. Es ist ein wunderbarer Weg. Nur als Beispiel könnte man von allen anderen Sachen auch sagen, wie das Wunderbare eines spirituellen Weges einen Schatten kreiert, indem wir das, was anders ist, ausgrenzen. Das ist immer der Schlüssel. Also, ein Schatten kann eine Emotion sein, zum Beispiel eine Wut, eine Trauer, irgendwas. Also, ein Schatten in uns kann aber auch, das ist häufig, ist eine bestimmte Eigenschaft, die können wir gar nicht so schnell etikettieren. Das ist eine bestimmte Eigenschaft, wie wir ticken, wie wir drauf sind. Eine bestimmte Fähigkeit. Zum Beispiel auch so eine soziale Fähigkeit, sagen wir, jemand mag gerne allein sein und für sich sein, und braucht die Zeit auch. Und da ist überhaupt nichts Falsches dran. Wenn das von der Umwelt etikettiert wird, als du ziehst dich ja immer zurück, warum bist denn du nicht normal? Können wir dazu neigen, um dazuzugehören, über uns wegzugehen und sind weit über unser eigenes Maß hinaus gesellschaftsnah und mit anderen in Kontakt. Aber wir bräuchten eigentlich viel mehr Stille. Und irgendwann nervt es uns. Oder wir brennen aus. Ja, ist das wie eigentlich eine gute Eigenschaft, mit sich allein zu sein oder vielleicht auch die Sehnsucht, in Retreat zu gehen oder zu meditieren und mit sich zu sein und sich und die Welt bestens ordnen zu können, wie diese gute Eigenschaft dann zum Schattenaspekt wird, weil sie von außen nicht eine unterstützende Resonanz bekommt. Und irgendwann glauben wir das selber und irgendwann machen wir uns weg und irgendwann finden wir uns vielleicht ätzend, weil wir immer so gern allein sind. Aber das ist eigentlich völlig in Ordnung, dass wir den Wunsch haben. Das ist das, wie ein Schatten entsteht, aber es ist ein Schattenaspekt. In jedem Schatten, das spürt ihr schon, wenn ihr dem zuhört, und ich denke, kennt ihr auch aus eurer Erfahrung, in jedem Schatten wohnt ein Geschenk. Das ist der Grund, weshalb wir uns mit diesen ausgegrenzten Aspekten beschäftigen. Nicht nur, um innere und äußere Kriege zu verhindern. Nicht nur, um in unserer Seele Ordnung zu schaffen, weil wir großzügige Wesen sind, die alle inneren Gäste und Kräfte an den großen Partytisch einladen. Das wäre so ein Bild von Integration. Ja? Das ist gut. Chögyam Trungpa nennt das so die Teeparty, wo die skurrilsten Kobolde und Wesen in dir einfach Tee kriegen. Du rufst nicht die Polizei, aber du machst auch keine Verträge mit denen. Na, lässt dir einfach da sein. Bietest den Tee an. Das ist das Bild. Und das ist, sag mal, das ist sehr weit, das ist sehr integrierend. Was wir sehen können ist, Graf Dürkheim hat das mal einen wunderschönen Satz gebracht, den ich sehr mag, im Schatten wohnt in uns die Verheißung als das verhinderte Licht. Im Schatten wohnt in uns die Verheißung als das verhinderte Licht. Also in jedem Aspekt, den wir so ausgrenzen, wohnt etwas, Verheißung meint er mit Entwicklungsfähigkeit, wohnt ein Potenzial in der Gestalt von etwas, daher Schatten, das noch nicht zum Licht leuchtend gekommen ist. Wenn ich dann mal das Beispiel von eben nehme, mein Bedürfnis, allein zu sein und gut mit mir zu können, als Begabung, ja, nicht als Einseitigkeit oder neurotisches Ding, sondern als Begabung. Ich mag gerne mit mir allein sein, brauche mehr Zeit für mich. Andere gehen eher auf andere zu. Komme dann schon, aber jetzt, ich brauche mehr Zeit für mich allein. So. Als Begabung könnte sich das ja entfalten, hin zu jemandem, der viel in der Natur ist, der in Retreats geht, der oder die, oder dem, der das Meditieren leicht fällt, der gar nicht so viel Inputs und Therapie und sonst was von außen vielleicht braucht, sondern gut mit sich die Dinge sortieren kann. Jemand, die oder der ein Standing hat, auch in Gruppenprozessen, in sich eintauchen kann, der das Gefühl hat von innerer Fülle. Also das wäre das Leuchten, dann wo das Licht aufgeht. Das ist das Geschenk, das in diesem Schattenaspekt, der zieht sich ja immer zurück, drin steckt. Und das ist in jedem Schattenaspekt. Selbst in denen, die sie am Anfang hässlich gebärden. Wie können wir mit den Freunden umgehen? Das Erste ist ein Interesse, ein interessiertes Suchen. Ich nehme da drei Schritte, dass es ein bisschen kompakt und merkbar bleibt. Das Erste ist ein interessiertes Suchen. Ich interessiere mich für diesen Schatten, für dieses Ausgegrenzte in mir. Was ist das denn? Vermutlich ist das was Kostbares, vermutlich ist das was Wesentliches. Manchmal ist es vielleicht auch was, was Unfug stiftet, Unruhe anstiftet. Aber häufig ist es was Wichtiges von mir, etwas, wo meine Kraft drin gebannt ist. Also der erste Schritt, ich suche das auf. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das aufzusuchen. Eins ist spüren, in den Körper spüren. Das wäre schon eine relativ tiefe Suche. Das ist etwas, was immer wieder auch in den Meditationen, die wir miteinander machen, geschieht. Noch tieferes in den Körper spüren plus innere Erfahrungen, emotionales Erleben oder auch innere Bilder kann zum Beispiel geschehen bei der tiefen Atemarbeit. Tiefe Atemarbeit wäre auch ein klassischer Zugang, ist noch vieles mehr, aber es wäre auch ein klassischer Zugang zu solchen ausgegrenzten Qualitäten in uns. Und ich bin auf meinen vielen Atemreisen vielen solchen begegnet, manche, die schon auch heftig und eindrucksvoll sind. Also das Erste ist, wir suchen die auf. Eine Möglichkeit, sie aufzusuchen, ist zum Beispiel auch, dich ganzheitlich zu erforschen, dir diese Frage zu stellen. Das ist eine Übung über das Inquiry, dass wir auch so wie so eine Schicht, unser Retreat ist häufig aufgebaut wie so ein Schichtkuchen mit verschiedenen Schichten, die quergeschnitten sind. Und wir haben jeden Tag auch ein Inquiry. Heute Nachmittag ist ein erstes. Also es ist eine Möglichkeit auch, sich zu fragen, was zu mir gehört, offensichtlich darf denn nicht sein. Ein interessanter Spiegel für sowas, wenn du dann da sitzt, denkst du, hab ich nicht, alles darf sein, wunderbar. So. Ein interessanter Spiegel, jetzt kannst du mal gucken, wenn du anderen Menschen begegnest oder wenn du die Zeitung aufschlägst, wer nervt dich da am allermeisten? Es ist oft nicht so sehr das, was uns entsetzt. Das, was uns wirklich zutiefst entsetzt, hat oft auch seinen Grund, dass es uns entsetzt. Aber sowas von, weil ich den schon sehe. Ja, aber ich die lese, ich kann dem nicht zuhören. Furchtbar, wie die ausschaut, was die immer anhat. Also sowas. Ja, da merken wir, da sind so Schattenprojektionen dann auf andere Menschen. Und die können wir zurückholen, indem wir sehen, das triggert was ganz Bestimmtes. Was ist das für eine Eigenschaft? Reiche Leute, wie kann man nur reich sein? Ne? Unverschämtheit. Ja, also so spielerisch damit umgeht. Das ist, ich mag euch ein bisschen... natürlich gibt es da ernst und schwierige und auch schmerzvolle Aspekte drin, aber ich mag echt so ein bisschen Freude auch machen, nicht oberflächlich, aber Freude machen, mit diesen ausgegrenzten Aspekten so mal forschen, mit der Taschenlampe durch eure innere Villa zu spazieren, ja, zu gucken, was da alles für Räume gibt. So forschen, also Interesse an dir selbst. Also der erste Schritt, ich suche das auf. Manchmal im Spiegel mit anderen, in Konfliktsituationen, in irgendwas, wo du merkst, es hängt, es ist schwierig. irgendwas vielleicht, was manchmal in der Trauer oder Sehnsucht in uns auftaucht. Wir sehen uns nach etwas, nach mehr Ganzheit. Oder auch in Bildern, in Träumen, Körper spüren. Gibt viele Zugänge. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du dem begegnest, wie nimmst du das wahr? Und was braucht es von dir? Also nicht nur dieses Schöpfungsaspekt, was braucht er? Das wäre eine mögliche Frage. Aber was braucht es von dir, um mit dem in Kontakt zu kommen? Um den quasi wieder heimzuholen. Was braucht es dazu? Das ist der zweite Schritt. Also, wie gehe ich darauf zu? Manche Aspekte von uns, die sind wirklich wie eingesperrte Kinder unserer eigenen Biografie und die brauchen Liebe und Zuwendung. Die brauchen wirklich etwas von uns als Erwachsenen selbst, das wird denen Liebe und Zuwendung und Wärme und gesehen werden geben. Allein schon diesen ersten Schritt zu tun, also diese Lampe zu nehmen und hinunterzusteigen in den Keller und das Interesse zu bekunden, ich möchte mal erforschen, wer da alles ist. Schon das ist ein Teil der Erlösung. Weil die ja ausgegrenzt werden, häufig durch, ich will euch nicht wissen. Schon wenn wir dahin spüren, wenn wir dahin atmen, im Körper zum Beispiel, oder dahin schauen, oder von solchen Aspekten mal ein Bild malen, oder im Inquiry das mal aufschreiben, oder jemandem anderes erzählen. Schon das ist eine Weise von diesem zweiten Schritt, das ein Stück heimzuholen. Und mehr kann sich das integrieren. Das ist nie etwas aus meiner Erfahrung, was mit einer Übung hinkriegen, sondern das eine Übung öffnet die Tür fällt danach nicht mehr ins Schloss und du hast den freien Zugang zu diesen ausgegrenzten Aspekten und wirst wahrscheinlich immer wieder hingehen müssen. Es gibt manche Sachen, zu denen müssen wir 100 Mal hingehen. Und jedes Mal ist es ein Stück weiter und reifer. Vielleicht bleibt immer ein Stück Rest von diesem Schatten. Das war mal weg. So dieses war mal, da ist ein Raum, wo das mal weg war. Ja, aber das ist deine Geschichte. Das ist menschlich. Und gleichzeitig ist es bei dir. Ein großer Schlüssel für diese zweite Stufe ist, wir müssen es nicht unbedingt lieben. Vielleicht fällst du sofort in Liebe mit dem Aspekt. Gibt's auch. Ja? Ausgegrenzte Kreativität, die auch feurig und wild ist. Wenn wir die spüren, wow, das habe ich mir immer gewünscht. Also sofort falling in love mit einem Aspekt von dir. Ja? Bei Wut, struppigen Seiten oder anderen Kobolden in uns ist es vielleicht nicht immer so. Oder Trauer oder Schmerz oder was, wo wir das Gefühl haben, das ist eigentlich irgendwie, fühlt sich wie Tod an, müssen es erstmal wiederbeleben oder was auch immer. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel unser Interesse. Das ist etwas, was wir immer tun können. Dieses Forscherinnen- und Forscherinteresse von innen her für dein inneres Universum. Was gibt's denn da? Wenn ich es schon nicht mag, dann will ich es wenigstens erforschen. Und dann kann etwas heimkommen. Und in diesem Erforschen kann es sich schon zeigen in seinem inneren Aspekten. Das wäre der dritte Schritt. Der dritte Schritt wäre, dass es zu uns zurückkehrt. Und ein Zugang ist, dass wir es mal fragen, oder diesen Aspekt fragen, was ist die innere Weisheit? Was kannst du mich lehren? Das wäre ein methodischer Zugang. Und aber weiter gefasst wäre das, was geschieht in uns, wenn wir diesen Aspekt zurückholen? Und zwar nicht, wenn wir zurückfallen in die stecken gebliebene Entwicklung von damals, wo wir es weggeschoben haben, sondern wenn wir es jetzt in der neuen Integrität und Reife, die wir sind, wenn wir es dahin zurückholen. Weil das ist ein wichtiger Punkt. Diese ausgegrenzten Aspekte haben die Neigung, da sie vom Lebensstrom und von dem inneren Nachrichtenstrom, sage ich jetzt mal, in uns abgedockt wurden, haben die Neigung, dass sie sich nicht weiterentwickeln. Nochmal unsere Wut. Die Wut, die wir vielleicht als 7-Jährige in uns ein Stück weggemacht haben, die taucht zunächst, auch wenn wir 42 sind, ein Stückchen gefärbt auf wie die Wut eines 7-Jährigen, nicht eines 42-Jährigen. Logisch, die konnte sich ja nicht entwickeln. Das heißt, die Lösung ist nicht, diese Wut jetzt auszuagieren. Das ist ja auch eine Form von will ich nicht haben, das Ausagieren, sondern diese Wut so zu spüren, so zu erforschen, dass sie eine wache mich beschützende, ihre Essenz erfüllende, nämlich meine Wertschätzung erfüllende Kraft in mir jetzt wird, die zu meiner jetzigen Reife passt. Und die kann sich völlig anders zeigen, als sie sich damals als Siebenjähriger gezeigt hat. Dann ist sie wieder angeschlossen in ihren Entwicklungsweg. Das ist wichtig. Und diese dritte Stufe, also erst ich suche es auf, zweite ich gucke, was braucht es, um wieder in Kontakt zu kommen und es heimzuholen. Und die dritte Stufe wäre letztlich, die Kernfrage ist, wie fühlt sich sie mir an, wie erlebe ich mich in einer neuen, das ist der Schlüssel, in einer neuen Freiheit, wenn ich diesen Aspekt in mir zulasse. Die Freiheit ist das Lösungswort, ist der Code. Oder zeigt sich, wenn wir den Code geknackt haben, zeigt sich Freiheit auf all diese fünf Aspekte, die ich eingangs genannt habe aus der Gestalttherapie. Die Freiheit zu existieren. Die Freiheit, so zu sein, wie du bist. Die Freiheit, dich so zu zeigen, wie du bist. Die Freiheit, diesen Aspekt von dir zu haben, auch wenn die niemand anders auf der Welt hat. Und die Freiheit, diesen Aspekt sogar zu zeigen, auch wenn ihn keiner sehen will. Und ich werde die Tage noch ein Teaching machen über Freiheit dazu, aber das ist jetzt mal so angedeutet. Das ist die Einlösung, das ist das Riesengeschenk, diese Freiheit, wir selbst zu sein, diese einzigartigen Wesen. Manchmal struppig, aber manchmal wunderbar. Mit all der Farbigkeit, die wir sind. Und uns zu entdecken, und da würden wir dann das eingründen in den existenziellen Kontext, uns zu entdecken, zu erfahren, indem wir diese ausgegrenzten Seiten von uns heimholen, uns zu entdecken als einen lebendigen Selbstausdruck des Seins, indem wir Dinge von uns ausgrenzen, uns manipulieren, das von mir darf nicht sein, manipulieren wir im Grunde die große Wirklichkeit, weil die in dir das ausdrücken will und so erscheinen will. Deshalb kann Osho sagen, das größte Geschenk, was du deinen Mitmenschen machen kannst, ist, dass du ganz du selbst bist. Diese enorme Freiheit.